Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Von wegen mehr Solidarität. Der am 27. März veröffentlichte Bericht der Rentenkommission zeigt, dass die politisch entscheidenden Kräfte nichts aus der aktuellen Krise lernen. Ein Bericht von Rainer Heise mit einer Vorbemerkung von Albrecht Müller. Allenthalben wird davon geschwärmt, dass wir nach überstandener Corona-Krise solidarischer miteinander umgehen werden und dass sich das auch in der Politik niederschlagen würde. Die Realität sieht anders aus. Mitten in der Krise, am 27. März, hat die Rentenkommission des Bundes einen Abschlussbericht vorgelegt, der von allen strotzt, nur nicht von Solidarität und von Sorge und Fürsorge für die betroffenen Menschen. Es geht weiter mit dem Abbau der Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente und der Privatisierung der Altersvorsorge. Die Kommission hat nichts von Nachbarn gelernt, zum Beispiel von Österreich. Wir geben Ihnen dazu ein paar Informationen. Dass unter maßgeblicher Mitwirkung von Sozialdemokraten und Gewerkschaften so etwas rauskommt, charakterisiert zugleich die Krise der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Und es wird daran sichtbar, wie weit die private Versicherungswirtschaft ihre Finger in Wissenschaft und Politik stecken hat. In einer wirklichen Demokratie dürfte es nicht vorkommen, dass ein seit Jahrzehnten als Lobbyist bekannter sogenannter Wissenschaftler wie Börsch Supan Mitglied einer solch zukunftsweisenden Kommission wird und dort maßgeblichen Einfluss nimmt. Bitte entschuldigen Sie diese emotionalen Bemerkungen. Aber ich persönlich analysiere diese Machenschaften nunmehr seit 1996. Die Nachdenkseiten haben seit Beginn im Jahre 2003 immer wieder beschrieben, welch ein Irrweg die Teilprivatisierung der Altersvorsorge und insbesondere die staatliche Förderung der privaten Vorsorge und die parallel verlaufende, bewusst betriebene Erosion der gesetzlichen Rente darstellen. In meinem 2004 erschienenen Buch »Die Reformlüge« ist der Irrsinn im Detail beschrieben. Das hat übrigens auch den früheren und zu früh verstorbenen Herausgeber der FAZ, Frank Schirmacher, überzeugt und zu einem Freund der Nachdenkseiten werden lassen. Wir haben mit unserer Kritik an der Riester-Rente und Entgeltumwandlung Recht behalten. Diese, in Anführungszeichen, Reformen haben sich als Flop erwiesen. Aber diese Erkenntnisse hatten und haben keinerlei Bedeutung für die weiteren Schritte. Die Schritte auf dem nächsten Irrweg. Nach dieser Vorbemerkung nun aber zum Kern der heutigen Veröffentlichung. Der Bericht des engagierten Fachmannes Rainer Heise vom Seniorenaufstand. Aus Kiel analysiert und bewertet er den Abschlussbericht der Rentenkommission. Die Rentenkommission empfiehlt, weiter so, nur unauffälliger. Der Abschlussbericht vermittelt, es ist alles in Ordnung. Die bisherige Rentenpolitik ist nicht zu beanstanden. Altersarmut, gesunkenes Rentenniveau, kommt im Bericht nicht vor. Privatvorsorge hat sich positiv verbreitet. Die zentrale Fragestellung der Kommission war, wie können die Kosten des Babyboomer-Bergs ab 2025 begrenzt werden? Ihre Antwort auf einen Nenner gebracht lautet, die Rentner werden mehr, deshalb müssen die Renten sinken. Dazu ist der ab 2001 eingeschlagene Kurs konsequent fortzusetzen mit drei zentralen Elementen. Erstens, die Absenkung des Rentenniveaus soll fortgesetzt werden. Zweitens, Privatvorsorge steigern und kräftiger fördern. Drittens, höheres Renteneintrittsalter, Festlegung nur vertagt. Zu Punkt 1, die Absenkung des Rentenniveaus soll fortgesetzt werden. Die Zauberformel lautet hierbei doppelte Haltelinien, die, in Anführungszeichen, vor Überforderung schützen sollen. Zwei Korridore werden genannt. Das Rentenniveau netto vor Steuern soll zwischen 44% und 49% betragen. Der Beitragssatz in einer Bandbreite von 20% bis 24%. Angaben, ab wann welche Werte gelten sollen, fehlen. Der Gesetzgeber soll sie alle 7 Jahre neu festlegen, perspektivisch, aber mehr orientierend und unverbindlich für den Zeitraum von 15 Jahren. Der Versicherungslobbyist Börsch Supan fordert in einem Sondervotum, dass die Kommission sofort und langfristig konkrete Haltelinien formulieren soll. Die DGB-Vertreterin Annelie Buntenbach verlangt, die unterste Haltelinie bei 48%, dem gegenwärtigen Niveau, festzulegen und in einem nächsten Schritt auf 50% anzuheben. Die Intervention von Annelie Buntenbach scheint löblich, ist es aber nicht. Denn a) segnet sie die Niveauabsenkungen der letzten 20 Jahre ab, netto vor Steuern von 53% auf 48%, also um 9,5%. Und B, wird ausgeblendet, dass die jährlich ansteigende Rentenbesteuerung das tatsächliche Nettoniveau zusätzlich verringert hat und weiter verringern wird. Zweitens, Privatvorsorge steigern und kräftiger fördern. Die Kommission stellt fest, Zitat, die vor knapp 20 Jahren eingeleiteten Maßnahmen zum Ausbau der privaten und betrieblichen Altersvorsorge haben durchaus positiv auf ihre Verbreitung gewirkt, Zitat Ende. Nur leider, dann wird beklagt, stagnierten die Riester-Verträge seit Jahren. Zahlen werden nicht angegeben. Und die betriebliche Altersversorgung mit Entgeltumwandlung sei rückläufig. Auch hier keine Zahlen. Also Anlass zu einer kritischen Überprüfung der zweiten und dritten Rentensäulen? Keineswegs. Die Riester-Förderungen aus Steuergeldern sollen erhöht werden, die Transparenz der Verträge und ihrer Performance verbessert werden. Diese Ankündigung wird seit 2008 jedes Jahr von den Bundesregierungen wiederholt. Die betriebliche Altersversorgung soll auch stärker steuerlich befördert werden und nach Möglichkeit verpflichtend für die Beschäftigten ausgestaltet werden. Zur Frage, wie ein Obligatorium verfassungskonform aussehen könnte, wurde noch im Oktober 2019 ein Rechtsgutachten geliefert. Dass es Bemühungen gibt, private Vorsorge und betriebliche Altersversorgung europaweit einheitlich zu regeln, verschweigt der Kommissionsbericht. Siehe auch den Punkt, eine Dienstreise nach Frankreich weiter unten. Dafür bekommt dann der neu empfohlene Alterssicherungsbeirat die Aufgabe, den bisherigen Sozialbeirat der Bundesregierung zu ersetzen, indem er seine Expertise nicht nur zu der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch zur Entwicklung der privaten und der betrieblichen Altersvorsorge abgeben soll. Drittens, höheres Renteneintrittsalter, Festlegung nur vertagt. Die Anhebung der Regelarbeitsgrenze über 67 Jahre hinaus wurde keineswegs abgelehnt. Es wurde lediglich empfohlen, dieses nicht zum jetzigen Zeitpunkt zu entscheiden. Eine Empfehlung dazu solle der neu zu schaffende Alterssicherungsbeirat im Jahre 2026 für die Zeit nach 2031 erarbeiten. Die Begleitmusik des Kommissionsberichtes. Es ist schon erstaunlich und ungewöhnlich. Die Kommission verzichtet völlig auf eine Bestandsaufnahme und damit auf eine Analyse der Probleme, die zu lösen wären. Vergangenheit interessiert sie nicht, Lehren daraus auch nicht. Sie schaut gleich unbelastet nach vorne. Im Bericht gibt es viel Blumiges, Wolkiges und beruhigend Klingendes. Der Generationenvertrag wird über den grünen Klee gelobt. Die gesetzliche Rente solle auskömmliche Renten zahlen. Die Anpassungsfähigkeit der Umlagefinanzierung und der Solidarausgleich über den Lohnbezug der Renten wird heruntergestrichen und vieles mehr. Das liest sich gut. Aber die Kommissionsergebnisse bringen das Gegenteil. Die gesetzliche Rentenversicherung wird weiter zerstört und die Privatvorsorge dagegen stärker gefördert. In mehreren Meldungen wurde behauptet, die Kommission würde empfehlen, neue Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung aufzunehmen. Das ist falsch. Der Kommissionsbericht ventiliert diese Frage bestenfalls. Es würde zwar das Gerechtigkeitsempfinden befördern, aber finanziell keine Vorteile bringen. Es müsste auch eine staatlich finanzierte Zusatzversorgung für Beamte aus der Taufe gehoben werden und das Ganze wäre, Zitat, technisch und rechtlich keineswegs trivial, Zitat Ende. So. Wenn das nicht trivial ist, warum hat dann die Kommission dazu nicht auch ein Gutachten erstellen lassen, wie zur Frage, wie verpflichtende private Vorsorge verfassungskonform ausgestaltet werden kann? In den Medien wurde der Eindruck vermittelt, der Bericht sei in Anführungszeichen erschreckend harmlos, ein enttäuschender Bericht. Die Kommission habe die Akzeptanz und Zukunft der Rente verspielt. Obwohl die Arbeit der Kommission unter absoluter Geheimhaltung stattfand, verkündete Kommissionsmitglied Dr. Börsch-Supan schon vor 2 Monaten, Zitat, erwarten Sie nichts, Zitat Ende. Nach Veröffentlichung des Berichtes schäumte er regelrecht. Da wären, Zitat, Drückeberger am Werk, Zitat Ende, und die Vorschläge seien ein Verrat an den Jüngeren. Börsch-Supan leitet das Munich Center for the Economics of Aging, kurz MEA, das 2001 mit starker finanzieller Unterstützung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, gegründet wurde. Er saß als Lobbyist in der Kommission. Der Bericht ist keinesfalls harmlos. Er ist auch nicht überraschend, denn er erfüllt ziemlich genau die vorgegebenen Auftragsziele der Bundesregierung. Ausgeblendet und verschwiegen wurden fundamentale Dinge. Mit zentralen und wichtigen Dingen der Altersvorsorge hat die Kommission sich gar nicht erst beschäftigt. A. Die Geschichte. Warum war es in 100 Jahren möglich, den Lebensstandard der Rentner enorm zu steigern, obwohl sie immer mehr und immer älter wurden? Warum wurden entgegen dieser historischen Erfahrung in den 1990er Jahren behauptet, die demografische Entwicklung mache das aktuelle Rentenniveau unbezahlbar? Warum stellte man 1957 die gesetzliche Rentenversicherung von Kapitalanlagen auf Umlagefinanzierung um? Warum wurden sämtliche Prognosebehauptungen zur demografischen Entwicklung und zur Beitragssatzsteigerung, die selbsternannte Rentenexperten seit 30 Jahren in die Welt setzen, gnadenlos übertrieben und durch die Wirklichkeit widerlegt? Die Beschäftigung mit diesen Fragen hätte zu völlig anderen Reformvorschlägen geführt. B. Das Mackenroth-Theorem. Auch der folgende sozialpolitische und ökonomische Lehrsatz wurde völlig ignoriert. Zitat: Nun gilt der einfache und klare Satz, dass aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden muss. Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle gegeben, aus der Sozialaufwand fließen könnte. Es gibt keine Ansammlung von Periode zu Periode, kein Sparen im privatwirtschaftlichen Sinne. Es gibt einfach gar nichts anderes als das laufende Volkseinkommen als Quelle für den Sozialaufwand. Kapitalansammlungsverfahren und Umlageverfahren sind also der Sache nach gar nicht wesentlich verschieden. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Zitat Ende. Das ist das Mackenroth-Theorem von 1952. Was heißt das konkret? Wenn, so um 2035, die Rentenversicherung die höchsten Rentenausgaben zu tragen hat, wird das aus Beiträgen und Steuern zu finanzieren sein. Die als unvermeidbar dargestellten privaten Vorsorgesspargelder werden keine Rolle spielen. Es bleiben dann die Auswege, dass höhere Beiträge und/oder Steuern die Last tragen oder die Lösung der Kommission, Zitat, wenn mehr Menschen länger Rente beziehen, müssen auch Rentnerinnen und Rentner einen Beitrag leisten, Zitat Ende. Das heißt, Senkung des Lebensstandards der Rentnerinnen und Rentner. C. Die Altersarmut. Für das Thema Altersarmut fühlte man sich nicht zuständig. Merkwürdig für eine Kommission, die vorgibt, Konzepte für einen in Anführungszeichen verlässlichen Generationenvertrag zu liefern. Zitat: So haben wir im Übrigen auch den parallel verlaufenden Prozess zur Einführung einer Grundrente wahr. Doch diese Frage nicht in unseren Arbeitsprozess aufgenommen. Zitat Ende aus dem Vorwort. D. Die versicherungsfremden Leistungen. Versicherungsfremde Leistungen werden nicht erwähnt, obwohl sie mittlerweile eine riesengroße Bedeutung gewonnen haben. 32 Milliarden Euro für nicht beitragsgedeckte Leistungen, die aus Versicherungsbeiträgen und nicht aus Steuermitteln finanziert werden, auszublenden, ist auch eine Leistung. Dass der Sozialbeirat der Bundesregierung und die Deutsche Rentenversicherung jährlich auf den Missstand hinweisen und auf Korrekturen drängen, sollte doch zumindest zur Kenntnis genommen werden. E. Die Rentenbesteuerung. Die nachgelagerte Besteuerung der Renten sorgt bis 2040 für eine fortlaufende Absenkung des Versorgungsniveaus. Diese Absenkung erfolgt zusätzlich zu den im Bericht dargestellten Haltelinien von 44-49%, die ja netto vor Steuern gerechnet werden. Dass das Versorgungsniveau durch die Besteuerung bis 2040 um weitere 4 Prozentpunkte, also rund 8%, abgesenkt wird, interessiert die sogenannte Expertenrunde anscheinend nicht. Es findet sich kein Wort, keine Zahl zu diesem Sachverhalt. F. Eine Dienstfahrt nach Frankreich. Im März 2019 unternahm die Rentenkommission eine Dienstfahrt ins Ausland, um, Zitat, vom französischen Nachbarn zu lernen, Zitat Ende. Man fuhr nicht nach Österreich, von dem man rentenpolitisch das meiste hätte lernen können. Man fuhr nach Frankreich. Was wollte die Kommission da lernen? Wie man das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöht? Oder wie Beitragssätze von 28% normal und gesellschaftlich akzeptiert sind? Sicher nicht. Auch die Einführung eines, dem deutschen Modell nachempfundenen Entgeltpunktesystems dürfte nicht der Grund gewesen sein. Es bleibt eigentlich nur eine Gemeinsamkeit, die Einführung bzw. der Ausbau eines europäischen Pensionsfonds. Da gibt es seit Juni 2019 bereits einen Verordnungsentwurf des EU-Kommissars Valdis Dombrovskis mit dem schönen Namen Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt, kurz PEPP. Der bedient wunderbar die Interessen der Finanzkonzerne wie BlackRock, Allianz und Co. Die Kommissionsvorsitzenden lobten den offenen Austausch mit dem französischen Amtskollegen, dem Hochkommissar für die Rentenreform Jean-Paul Delevoye, und sahen durchaus einige Gemeinsamkeiten. Worin die bestanden? Kein Wort in dem Bericht. Auch keine Erwähnung, wie heftig der Widerstand gegen die Rentenreformpläne in Frankreich sind und dass der besagte Hochkommissar im Dezember zurücktreten musste. Er hatte verschwiegen, dass er erhebliche Nebeneinkünfte aus der französischen Versicherungswirtschaft erhielt. G. Österreich? Ja, Österreich kommt tatsächlich vor in dem Bericht. Börsch Supan hat eine der wenigen Schwachstellen bei der österreichischen Rentenversicherung erkannt und will die auch auf die deutsche Rentenversicherung übertragen. In Österreich werden die Renten nicht entsprechend der Lohnentwicklung erhöht, sondern es werden lediglich die Preissteigerungen ausgeglichen. Das wolle der Professor als Empfehlung in dem Abschlussbericht sehen. Die Mehrheit der Kommission hat das allerdings abgelehnt. Immerhin. Die unrühmliche Rolle des DGB. Der DGB hält sich und Annelie Buntenbach zugute, dass sie Schlimmeres verhindert hätten. Das mag an einigen Stellen zutreffend sein, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, der DGB trägt den von der Kommission empfohlenen Weg mit. Das Rentenniveau wird weiter gesenkt, nach DGB-Position nur nicht so stark. Die private Zusatzvorsorge wird weiter ausgebaut und staatlich gefördert. Lediglich bei der Heraufsetzung des Renteneintrittsalters konnten Börsch, Supan und Co. ausgebremst werden. Der DGB hat vor 4 Jahren in einem Grundsatzpapier zur Rentenreform festgehalten, er müsse darauf achten, in Anführungszeichen anschlussfähig zu den Konzepten der großen Parteien zu bleiben. Das war ein Offenbarungseid, denn Anschlussfähigkeit zur Regierungskoalition heißt, den neoliberalen Kurs bei der Rente mitzutragen. Das kann und darf aber nicht die Rolle der Gewerkschaften sein. Der Hinweis, dass die Sozialpolitik so als Einfallstor für die rechten Menschenfänger geöffnet wird, soll nur die Dringlichkeit zu einem Kurswechsel unterstreichen. Verrat an den Jüngeren? Ja, das stimmt. Nur völlig anders, als die Marktschreiber behaupten. Die sogenannten Jüngeren werden gleich dreifach verraten, belogen und betrogen. A. Sie werden die Lasten der starken Rentenjahrgänge zu tragen haben, so zwischen 2025 und 2045. Oder sie weigern sich und schauen zu, wie die Älteren zunehmend von Altersarmut und Verzicht betroffen sind, siehe Mackenroth. B. Neben dem Tragen dieser Belastung werden sie in zunehmendem Maße aufgefordert oder sogar gesetzlich gezwungen, Privatvorsorge zu betreiben. Die gesparten Gelder sind in der Phase der sogenannten Babyboomer-Rentner zu nichts Nutze, außer für die Finanzkonzerne. Sie befinden sich festgebunden auf den Fondskonten und können keinen Beitrag zur Altersversorgung leisten. Sie kosten ausgerechnet in der Phase der höchsten Rentenbelastung noch zusätzlich. C. Es wird versprochen, dass mit der Privatvorsorge die Rentenlücke, die mit dem Absenken des Rentenniveaus gerissen wird, geschlossen werden kann. Das Versprechen ist hohl, denn Krisen, Finanzblasen, Konkurse und viele andere Unabwägbarkeiten kann niemand vorhersagen und schon gar nicht ausschließen. 2 Weltkriege, eine Hyperinflation, eine Währungsreform, etliche Finanzblasen und Crashs in den letzten paar Jahren, Klima- und Corona-Krisen. Wer anderes behauptet, ist ein Scharlatan. Und weiteres Brimborium. Die Rentenkommission empfiehlt neben den beiden Haltelinien 2 weitere sozialstaatliche Bezugsgrößen einzuführen. Einmal die Darstellung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags der Beitragszahlerinnen und Zahler und als zweites den Abstand der Standardrente zur Grundsicherung. Beides löst nichts aus, soll lediglich Transparenz schaffen. Diese sogenannten Bezugsgrößen können aber bereits heute aus den vorhandenen Zahlen leicht ermittelt werden. Es wird eine längere Betrachtung auf die zentrale Bedeutung des Arbeitsmarktes angestellt. Gute und gut bezahlte Arbeit, ein höherer Frauenanteil an der Erwerbsarbeit, Lösung des Crowdworking-Problems und so weiter. Alles bekannt und richtig angesprochen, aber kein Satz, welche Maßnahmen hier zu ergreifen wären. Also nutzlos als Politikempfehlungen. Am Ende und fast unvermeidlich wird die Einführung eines sogenannten Genderchecks empfohlen. Zitat: Genderaspekte sollen stets mitgedacht werden. Zitat Ende. Dazu wäre der Gendercheck als in Anführungszeichen Prüf- und Sensibilisierungsaspekt sinnvoll. Auch hier keinerlei konkrete Handlungsfelder, im Gegenteil. In einem Fachvortrag vor der Kommission hatte Dr. Dina Frommert noch ausgeführt, dass eine Schwächung der ersten Säule Gender und andere soziale Ungerechtigkeiten verstärken würde. Die Worte haben die Kommissionsmitglieder offensichtlich nicht erreicht. Betrachten wir das Mitgliederverzeichnis dieser Kommission. Wer sich ein bisschen auskennt, wird alte Bekannte entdecken, bei denen man davon ausgehen konnte, dass nichts Soziales, Faires, Solidarisches in Anführungszeichen hinten rauskommt, wie der frühere Bundeskanzler Kohl zu sagen pflegte. Wir zitieren den Bericht der Kommission Verlässlicher Generationenvertrag unter Punkt 3 Mitglieder. Zitat: Die Kommission ist unabhängig. Ihr gehören Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner, der Politik und Wissenschaft an. Geleitet wird die Kommission von zwei Vorsitzenden, Frau Gabriele Lösekrug-Möller von der SPD, Herrn Karl Schieverling von der CDU. Weitere Mitglieder sind Frau Annelie Buntenbach, Deutscher Gewerkschaftsbund, Herr Alexander Gunkel, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Frau Katja Mast, MdB, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Hermann Gröhe, MdB, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von CDU-CSU, Herr Stefan Stracke, MdB, stellvertretender Vorsitzender der CSU im Bundestag, Herr Professor Dr. Karl Börsch-Supan, Director Munich Center for the Economics of Aging, Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften TU München. Frau Professor Dr. Simone Scherger, Sozium, Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik, Universität Bremen, Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt lebenslauforientierte Sozialpolitik. Und Herr Professor Dr. Dr. H.C. Gerd C. Wagner, Vorsitzender des Sozialbeirates, Senior Research Fellow am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, Berlin. Ferner nehmen die Deutsche Rentenversicherung Bund, vertreten durch Frau Gundula Rosbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, vertreten durch Herrn Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberger, an ihren Sitzungen teil. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.